Vor zwei Wochen haben wir gesehen, wie sich die Israeliten ungeduldig wurden, als sie auf Mose warten mussten. Wohlbemerkt, es waren nur fünf Wochen und fünf Tage, also fünf Tage länger als die Sommerferien im Kanton Zürich, die Schulferien. Ohne sichtbaren äußeren Anlass drängten sie Aaron dazu, einen Gott zu machen. Obwohl die Gegenwart Gottes ständig präsent war, am Tag durch eine Wolkensäule, in der Nacht durch eine Feuersäule. Und sie haben jeden Tag genügend zu essen bekommen von Gott, das Manna. Und als Aaron diesen Gott fertiggestellt hatte, riefen sie mit Begeisterung: Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Es ist kaum zu fassen, was hier geschah. Und während diesen schrecklichen Ereignissen war Mose auf dem Berg mit Gott im Gespräch. Da sagte der Herr zu Mose: Steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Ein gegossenes Kalb haben sie sich gemacht. Sie haben es angebetet und ihm Opfer dargebracht und gerufen: Hier, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Und weiter sagte der Herr zu Mose: Ich habe erkannt, dass dies ein widerspenstiges Volk ist. Deshalb will ich meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen. Mit dir, Mose, will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Mose aber suchte den Herrn, seinen Gott, umzustimmen und sagte: Ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie von hier nun herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig den Erdboden auszurotten. Lass ab von deinem Zorn, lass dir das Unheil leid tun, dass du über dein Volk bringen willst. Denk doch an Abraham, Isaac und Jakob, die dir treu gedient haben und denen du mit deinem feierlichen Eid versprochen hast: Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Ich will ihnen das Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben. Da sah der Herr davon ab, seine Drohungen wahrzumachen, und vernichtete sein Volk nicht. Wir können uns kaum vorstellen, wie schmerzlich diese Entwicklung für Gott gewesen sein muss. Das war eine schallende Ohrfeige. So wie wenn Kinder von ihren Eltern sich trennen und behaupten: Ich kenne diese Eltern nicht, wir haben andere Eltern. Wie schmerzlich für Eltern, die sich für ihre Kinder aufgeopfert haben. Gott ist empört. Er sagt zu Mose: Steig schnell herunter, dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Jetzt ist genau das eingetreten, was Gott vermeiden wollte. Die Israeliten versündigen sich gegen ihn und zwingen ihn dazu, sie zu strafen. Denn Gott ist gerecht und heilig. Er kann keine Tat ungestraft lassen, sonst wäre er nicht gerecht. Und er sagt Mose: Sie sind sehr schnell vom Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Ein gegossenes Kalb haben sie gemacht. Sie haben es angebetet und ihm Opfer dargebracht und gerufen. Und das kann man nicht. Da muss es einem immer wieder, wenn man das hört, alles im Magen und wo es auch ist, zusammenziehen. Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Gott ist fassungslos. Dieses goldene Kalb, das sie selber hergestellt haben, soll das Volk aus Ägypten geführt haben. Eine Statue eines grasfressenden Jungstiers. Leider sind wir Menschen zu solchen unbegreiflichen Handlungen fähig. Paulus äußert sich über dieses Verhalten gegenüber den Christen in Rom. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Es erstaunt mich oft, was Menschen bereit sind zu glauben. Die verrücktesten Theorien finden sie toll. Sie sind fasziniert. Und ich denke manchmal, wie kann man nur so etwas Verrücktes glauben? Aber die Botschaft des Evangeliums lehnen sie ab. Da sind sie sich einig. Israel wählte diesmal ein vierfüßiges Tier. Und was für eine Beleidigung Gottes. Der Mensch, und das muss man sich jetzt einmal vorstellen, der Mensch, die Krönung der Schöpfung. Ein Ebenbild Gottes. Nun macht sich dieser Mensch ein Tier, das eigentlich unter ihm ist, rein von der Stellung her, und der Mensch wirft sich vor einem Tier nieder und sagt, das ist mein Gott. Wie katastrophal ist sowas, wie blöd ist sowas? Dass man ein Wesen nimmt, das eigentlich noch über dem der Mensch steht, wir sind, Gott hat uns eingesetzt, um die Schöpfung zu verwalten. Wir stehen über den Tieren. Ich weiß, das glauben heute viele nicht. Die sagen, wir seien ein höher entwickeltes Tier, aber wir sind kein höher entwickeltes Tier. Wir sind das Ebenbild Gottes. Das Ebenbild Gottes unterwirft sich dem einem Tier. Wie paradox, wie eigenartig ist das? Aber egal, was für ein Götze sie gewählt hatten, haben sie verließen dadurch die Gemeinschaft mit Gott. Sie beleidigten Gott im höchstmöglichen Maß. Mehr beleidigen als das, was sie getan haben, kann man nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir Gott, den lebendigen Gott, durch einen Götzen ersetzen. Johannes warnt sogar die Christen. Er schließt seinen Brief, seinen ersten Brief ab und sagt, meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Das ist das Schlimmste, was wir tun können, Gott mit einem anderen Götzen zu ersetzen. Wer andere Götter verehrt, der kündigt die Beziehung zu Gott auf, der begeht geistlichen Ehebruch. Und Gott musste feststellen, ich habe erkannt, dass dies ein widerspenstiges Volk ist. Und man könnte noch präziser übersetzen, dass das Volk einen harten Nacken hat. Mit anderen Worten, sie sind unbeugsam. Sie sind nicht bereit, sich vor dem allmächtigen Gott zu beugen. Selber wollen sie sich behaupten. Die Geschicke, die nur Gott lenken kann, wollen sie selber lenken. Sie sind nicht bereit, sich vor Gott zu demütigen und seine Ordnungen zu respektieren, obwohl sie diesen Ordnungen alle zugestimmt hatten. Darüber ist Gott sehr enttäuscht. Er wird zornig und ist im Begriff, das Volk zu vernichten, so wie Sodom und Gomorra. Und Mose soll ihn davon ja nicht abhalten. Versuche nicht, mich davon abzubringen, warnt ihn Gott noch, Mose. Mit Mose und seinem Nachkommen will Gott nun sein Werk weiterführen. Und vielleicht wirkt das auf dich befremdend, wenn der Gott der Liebe seinen Zorn freien Lauf lassen will. Doch wie hätte Gott sonst reagieren sollen? Wie können wir von Gott erwarten, dass er angesichts einer solchen klaren Aufkündigung der Beziehung seitens des Volkes nicht zornig wird? Ich frage immer, ja, warum wird Gott zornig? Sag mir doch mal bitte, warum soll er nicht zornig werden? Was er für sein Volk getan hat, befreit, ernährt, präsent, immer geholfen. Wie soll er da nicht zornig werden? Soll mir das jemand erklären? Und dann möchte ich, wenn einer sagt, Gott darf nicht zornig werden, dann möchte ich dich dann mal fragen, und wie würdest du dich verhalten? Würdest du das ganz gleichgültig hinnehmen, wenn dir so eine schallende Ohrfeige, eine solche schallende Ohrfeige trifft? Gott ist heilig und gerecht. Wenn Gott solche Verhaltensweisen übersehen würde, dann wäre er nicht gerecht. Was würden wir über einen Gott denken, der Ungerechtigkeiten für alle Zeiten ungestraft lässt? Das wäre nämlich keine Liebe, sondern Gleichgültigkeit. Die Israeliten konnten wissen, dass Gott bei ihrem Verhalten einschreiten würde. Denn in den Geboten warnt er sie deutlich: Wirf dich nicht vor die fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott. Und ich erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Das steht in den 10 Geboten. Dazu hat Israel kurz vorher, einige Wochen vorher, Ja gesagt. Ja, wir sind einverstanden damit. Wir finden das gut. Ja, Gott ist ein liebender, aber auch ein eifernder Gott und Missachtung duldet er nicht. Und mir ist bewusst, dass es viel schöner ist, über die Liebe Gottes zu sprechen. Wie Gott für uns sorgt, wie er sich darum bemüht, dass wir in den Himmel kommen. Aber wir kennen Gott nicht wirklich, wenn wir vor der Realität, dieser Realität die Augen verschließen, dass Gott zornig werden kann. Wenn wir meinen, Gott würde nicht richten, haben wir eine einseitige oder besser gesagt eine falsche Vorstellung von Gott. Wer den Zorn Gottes im Denken und Glauben ausblendet, wird den lebendigen Gott nie wirklich verstehen. Der wird immer Schwierigkeiten haben, wenn er in der Bibel liest. Christen kommen gern in Panik, wenn sie das hören. Es passt einfach nicht in das Gottesbild, das sie sich gemacht haben. Doch Gott ist gerecht, heilig und allmächtig. Und schon in den Sprüchen steht, den Herrn ernst nehmen, oder Luther sagt, den Herrn fürchten, ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Weil Menschen Gott nicht ernst nehmen, ihn nicht fürchten, meinen viele, sie bräuchten sich nicht zu bekehren. Sie haben einen harten Nacken. Sie sind unbeugsam, weil sie meinen, sie hätten ihr Leben selber im Griff. Hast du deinen Nacken vor dem allmächtigen Gott gebeugt? Oder gehörst du auch zu diesen unbeugsamen Menschen, die eigene, wenn auch fromme Wege gehen? Man kann auch sehr religiös einen unbeugsamen Nacken haben. Man kann sehr religiös sein und sich vor Gott nicht demütigen. Und wenn das der Fall ist, dann steht der Zorn Gottes über deinem Leben. Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist ein Vers, den ich sehr gern verwende, wenn ich mit jemandem über den Glauben spreche und ihm die Verhältnisse klar machen will. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Die Liebe Gottes ist ihm angeboten, Jesus Christus. Und wenn er sie ablehnt, dann bleibt der Zorn Gottes über ihm. Der Sohn Jesus Christus kann den Zorn über unserem Leben abwenden, er allein. Der Glaube an Jesus macht uns zu Kindern Gottes, die dem Gericht Gottes entgehen. Und in Jesus wird auch die Liebe Gottes greifbar, denn Paulus sagt, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir noch unter seinem Zorn standen, weil Gott Gerechtigkeit aufrichten muss und weil Gott am Ende richten wird. Er wird als Richter auftreten und der Zorn Gottes wird die Menschen treffen, die nicht versöhnt sind. Ob uns das gefällt oder nicht, ist keine Frage. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes, das Blut von Jesus, für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Durch Jesus werden wir vor dem Zorn Gottes gerettet. Gott zeigt uns seine Liebe durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wer die Liebe Gottes erfahren will, der muss zu Jesus kommen. Ohne Jesus gibt es keine Liebe Gottes. Jesus ist die Personifizierung der Liebe Gottes. Und ich sage es halt noch einmal, ich habe es schon viel gesagt, aber es gibt einfach Dinge, die müssen wir in unserem Denken, müssen wir die wie systematisieren. Wenn ich Liebe Gottes höre, dann gibt es für mich ein Gedanke, Jesus am Kreuz. Das ist die Liebe Gottes. Da ist er für mich gestorben. Die Liebe Gottes ist nicht ein schönes Gefühl. Oder dass er mir letzte Woche geholfen hat, das ist auch schön. Aber die Liebe Gottes ist Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist. Und wenn jemand will wissen, wenn mich jemand fragt, ja, was ist dann die Liebe Gottes, dann sage ich, Jesus am Kreuz, der für dich gestorben ist, das ist Liebe Gottes. Also wer die Liebe Gottes erfahren will, muss zu Jesus kommen. Und dann wird er dem Zorn Gottes entkommen. Jesus sagt, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Sie kommen nicht mehr ins Gericht. Warum? Weil Jesus die Strafe an deiner Stelle auf sich genommen hat. Gott bietet Mose nun an, aus seiner Nachkommenschaft ein großes Volk werden zu lassen. Er würde sein Werk mit den Nachkommen Moses weiterführen. Mose hätte darauf sehr positiv reagieren können. Das wäre für ihn eine Ehre gewesen und vor allem eine Entlastung. Endlich wäre mal das schwierige Volk losgeworden, das ihn ja schon mal steinigen wollten. Weiß ich, was sie schon alles mit ihm anstellen wollten. Hätte er sagen können, ah, super. Ist mein Problem gelöst, Volk weg und Gott macht was Neues. Aber Mose lässt sich nicht beirren. Er kennt den Plan Gottes genau und er will an dem Plan Gottes festhalten. Und wie klar und fest Mose in seinem Auftrag steht, prüft Gott, indem er ihm sagt, dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, schau mal dein Volk an, Mose. Aber Mose bleibt bei den Tatsachen. Er weiß ganz genau, dass nur Gott dieses Volk aus Ägypten befreien konnte. Mose hätte Gott gegenüber nie von seinem Volk gesprochen. Und so entgegnet er, das ist ein ganz interessantes Wortspiel, was sich da ereignet zwischen Mose und Gott. Ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Mose ist und bleibt überzeugt, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, nicht er selbst und schon gar nicht dieses goldene Kalb. Gott hat es getan. Es ist dein Volk, Gott. Und du hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt. Mose ist für uns ein großes Vorbild. Er ist bereit, Gottes Wirken, oder er ist nicht bereit, Gottes Wirken für sich in Anspruch zu nehmen. Er hätte sich durchaus einbilden können, er sei doch ein guter und fähiger Leiter, schließlich hätte er tatsächlich, sei er ja der Führer gewesen. Seine Fähigkeiten hätten dazu geführt, dass das Volk Ägypten jetzt aus Ägypten befreit wurde. Und es ist nicht so, dass wir selber in der Gefahr stehen, Gottes Handeln in unserem Leben als unsere eigenen Leistungen anzusehen? Wir bitten Gott in einer schwierigen Sache um Hilfe. Und wenn die Schwierigkeit in einer guten Art gelöst wird, denken wir plötzlich, dass wir es doch irgendwie gut gemacht haben. Irgendwie sind wir schon noch gut. Vielleicht wäre es genauso gut gegangen, wenn ich nicht gebetet hätte. Wir rühmen uns selbst statt Gott. Doch Mose lebte so, wie Paulus es den Korinthern sagt, wenn also jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Mose beachtet die Aufforderung Gottes nicht, dass er ihn nicht von seinem Vorhaben abbringen soll. Die Vorstellung einer totalen Vernichtung des Volkes Israel schmerzte ihn und er kämpft für sein Volk. Und Mose sagt Gott, wenn er das Volk jetzt vernichten würde, was wäre das für die Ägypter? Total irritierend. Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten. Was sollen Gott die Ägypter über dich denken? Du, der du unter großen Wundern und Machterweisen ein Volk befreist, um es dann in die Wüste zu führen und dort zu vernichten. Dann hättest du sie gleich in Ägypten lassen können. Was werden die Ägypter über einen solchen Gott denken? Lass ab von deinem Zorn. Lass dir das Unheil leid tun, das du über dein Volk bringen willst. Gott, erbarme dich um deines Namens willen. Denn was sagen die Ägypter, wenn sie von dem hören? Und dann bringt Mose das stärkste Argument, mit dem er Gott von seinem Vorhaben abbringen will. Denk doch an Abraham, Isaac und Jakob, die dir treu gedient haben und denen du mit einem feierlichen Eid versprochen hast. Wo ist der feierliche Eid? Schnell eine Testfrage zwischendrin. Sonst lade ich euch dann ein zu einer Interessengruppe, die ich regelmäßig mache. Wo ist der feierliche Eid? Das ist ein Kernkapitel überhaupt, das man kennen muss. 1. Mose 15, Bund Abrahams. Deinen feierlichen Eid versprochen hast. Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Ich will ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben. Gott, wenn du jetzt dieses Volk vernichtest und mit mir ein neues Volk aufbauen willst, dann kannst du das Versprechen, das du Abraham, Isaac und Israel gegeben hast, nicht erfüllen. Du würdest unglaubwürdig. Mose beruft sich also auf die Versprechen, die Gott gemacht hat. Und genau das können wir heute tun. Wir können zu Gott kommen und ihm sagen, aber Herr, du hast doch gesagt, dass eine Schuld bekennt, dem wirst du vergeben. Du hast doch gesagt, dass du meine Schuld auf Jesus geworfen hast. Mose hält sich an den Tatsachen fest. Und auffällig ist, dass Mose nicht auf die Tränendrüse drückt und mit Gott über das arme Volk spricht. das jetzt einer menschlichen Schwäche unterlegen ist. Ach Herr, du kannst doch nicht dieses Volk vernichten. Das ist doch jetzt diese 5 Wochen und 5 Tage, das waren einfach zu viel für sie. Herr, verstehst du denn das nicht, dass man mal schwach wird? Es war einfach zu lang, diese Wartezeit. Mose war klar, das Verhalten des Volkes ist unentschuldbar. Jeder Versuch der Rechtfertigung hätte vermutlich den Zorn Gottes gesteigert. Mose kämpft hier eigentlich für die Ehre Gottes. Er sieht den Ruf Gottes in Gefahr, wenn er Israel vernichten würde. Wie sind die Inhalte unserer Gebete? Ist in unseren Bitten das Anliegen im Vordergrund, dass der Name Gottes nicht in Verruf kommt und dass sein Name keinen Schaden erleidet? Oder bewegen sich unsere Gebete und Anliegen vorwiegend um unser persönliches Wohlbefinden, um unsere persönlichen Vorteile? Und nun geschieht das Unvorhersehbare. Gott lässt sich beschwichtigen. Er lässt sich durch das Flehen und Bitten von Mose von seinem Zorn abbringen. Nicht, dass dadurch das Volk Israel nicht voll der Strafe entgehen würde, aber Gott wird das Volk nicht vernichten. Er hat ihnen zugesagt, das Leben noch einmal zu schenken. Der Herr sah davon ab, seine Drohungen wahrzumachen und vernichtete sein Volk nicht. Aufgrund der Fürbitte von Mose macht Gott dem Volk Israel ein unverdientes Geschenk. Er schenkt ihnen noch einmal das Leben, obwohl sie ihn in schwerster Weise sich ihm gegenüber versündigt hatten. Mose steht hier als Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel, wie das im Psalm 106 lesen. Gott plante, sie alle umzubringen. Doch Mose, sein Erwählter, trat dazwischen. Er warf sich für sie in die Bresche und wandte den Zorn Gottes von ihnen ab, sodass sie nicht ausgerottet wurden. Hätte sich Mose nicht für Israel eingesetzt, Gott hätte das Gericht ausgeführt. Mose ist ein Beispiel für den vollkommenen Fürsprecher, für unseren Fürsprecher, Jesus Christus. Er ist der Typus auf Christus hin, wie wir in Mose, 5. Mose lesen, einen Propheten, sagt Mose, wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Das ist Jesus. Deshalb hören wir im Neuen Testament die Frage der Menschen, ist das der Prophet? Da meinen sie genau diesen Propheten, den Mose angekündigt hat. Dieser Prophet, von dem Mose hier spricht, ist Jesus. Wie Mose für das Volk einsteht, so steht Jesus heute für uns ein. Die Fürbitte Mose zeigt uns, was es heißt und was Jesus als Fürsprecher für uns tut. Und ohne diese Fürsprache von Jesus wären wir verloren. Johannes meint, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, der Gerechte. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Jesus ist unser Anwalt, unser Fürsprecher. Wohlbemerkt, für uns, die wir an Jesus glauben, und falls wir uns doch gegen Gott versündigen würden, wird Jesus bei Gott, beim Vater für uns flehen. Er wird den Vater an seine Versprechen erinnern, genau wie Mose es tat. Er wird ihm sagen, dass wir die Versöhnung angenommen hätten und er für uns am Kreuz, für unsere Schuld gestorben sei. Wie Johannes betont, er ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Jesus fleht für uns vor seinem Vater. Das steht auch im Hebräerbrief. Jesus, der ewig lebt, wird nie aufhören, für die Christen einzutreten. Er wird nie aufhören. Auch heute tritt er ein für uns. Darum hat keine Anklage gegen uns Bestand, weil Jesus uns vertritt. Er setzt sich für uns ein. Paulus meint, ist da noch jemand, der die Kinder Gottes verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite. Und was macht er dort? Und er tritt für uns ein. Jesus ist unser Fürsprecher. Würde Jesus für uns diesen Dienst nicht tun, wären wir verloren. Und nie wird Jesus sich auf unser vorbildliches Verhalten berufen können. Er wird auch dem Vater unsere Sünden nicht erklären, warum wir uns so verhalten hätten. Und dass wir das ja eigentlich gar nicht so gemeint hätten und dass wir ja eigentlich nur schwach gewesen sind. Und dass das halt nur Menschen sind. Wir stellen uns die Fürsprache oft so vor, eben dieses Tränendrüsenmodell. Nein, Jesus wird seinem Vater an seine Versprechen erinnern. Und er wird seinem Vater daran erinnern, was er für uns getan hat. Und aufgrund von dem wird uns der Vater gnädig sein. Und nicht aufgrund, weil wir schwach sind und weil wir wieder versagt haben und weil wir arme, kleine Menschen sind, sondern aufgrund von dem, was er uns versprochen hat und was Jesus für uns getan hat. Darum ist es wichtig zu wissen, dass es keinen anderen Vermittler gibt zwischen Gott und den Menschen. Paulus meint, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Alle. Also eines, was wir wissen müssen, es gibt nur einen einzigen Vermittler. Wenn uns die Menschen alles andere erzählen wollen, daran müssen wir festhalten, es gibt nur einen einzigen Mittler, das ist Jesus. Aber, das können wir gleichzeitig auch sagen, die Versöhnung gilt für alle Menschen. Alle, die zu Jesus kommen, werden die Versöhnung erleben. Jesus ist der Lebensspender und wer ihm treu bleibt und ihm das volle Vertrauen schenkt, der wird zum Leben erweckt. Treue belebt den Glauben. Wer sich in schwierigen Situationen an Gott und seinen Versprechen festhält, der wird erfahren, dass sich das Vertrauen in Gott lohnt. Der Glaube hat Durststrecken. Wenn wir im Glauben stehen und Gott vertrauen, erleben wir nicht jeden Tag ein Highlight. Es kann sehr finstere Tage geben, auch im Leben eines Christen. Der Glaube wird lebendig und weckt Leben, wenn wir uns an den Versprechen Gottes festhalten, selbst wenn es um uns herum düster ist. Der Psalm 73 gibt ein eindrückliches Zeugnis dieses Glaubens. Ich aber bleibe immer bei dir, sagt der Asaf. Du hältst mich an meiner Rechten, du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit. Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für deine Gerechtigkeit. Du bist ein heiliger Gott. Und es gibt keine Tat auf dieser Erde, die ungestraft bleibt. Denn du bist gerecht und du schaffst Recht. Und du selber hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, damit das Recht aufgerichtet bleibt und jeder Mensch, der zu dir kommt, dem wirst du die Schuld vergeben. Und du wirst ihn als gerecht erachten. Du wirst ihm die Türe in den Himmel aufstoßen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du auch jetzt, heute, für uns eintrittst. Dass du dem Vater immer wieder in Erinnerung rufst, was du für uns getan hast. Dass du ihm in Erinnerung rufst, was er uns versprochen hat. Dass du unser Fürsprecher bist. Und danke, dass dein Sterben am Kreuz für jeden Menschen reicht. Jeder, der zu dir kommt, kann Versöhnung erleben. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir uns auch an Mose ein Vorbild nehmen, der sich nicht seine eigenen Vorteile gesucht hat, sondern deine Ehre. Und dass wir, auch wenn es in unserem Leben düster wird, wenn wir schwierige Zeiten durchleben müssen, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt und gewünscht haben, Herr, hilf, dass wir dir treu bleiben, dass wir uns nicht andere Götter schaffen, von denen Hilfe erhoffen, sondern dass wir warten können, im Wissen darum, dass du deine Versprechen halten wirst und dass Treue Leben weckt und den Glauben lebendig macht.